Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen hier zu unserem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Ostern. Er wird auch Hirtensonntag genannt. Warum? Weil der gute Hirte und das richtige Führen eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wenn ich jetzt guter Hirte sage, dann entsteht ja bei dem einen oder anderen das Bild, der gute Hirte, er grast auf schöner grünen Weide seine schönen Schafe und seine ruhigen Schafe. Und bei dem einen oder anderen von uns kommt ja vielleicht auch der Psalm 23 ins Gedächtnis. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein Satz, der ja bei vielen von uns ganz tief eingedrungen ist und bei vielen ein Lebenssatz wird über das ganze Leben hin. Auch Jesus hat das Wort vom guten Hirten aufgenommen. Er sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir, und ich werde ihnen das ewige Leben geben. Was für ein wunderbarer Satz. Er ist auch der Spruch für diese Woche. Ja, auch wir haben heute hier eine Hirtin unter uns, die gerade bis gestern Abend ihre Herde ausgeführt hat. Es ist ihre Pfarrerin, Anne Rufkörfer, die zurückkommt von der Konfi-Freizeit. Und ich bin mir sicher, sie war eine gute Führerin. Und ich bin mir noch sicherer, dass sie wahrscheinlich ganz liebe Schafe um sich hatte. Oder muss ich zweifeln? Wir wollen jetzt gerade den Psalm 23 miteinander beten. Er steht im Gesangbuch 711. Und ich darf Sie bitten, die eingerückten Verse zu lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Kommt, lasst uns anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Bitte beten Sie mit mir. Wir treten vor Gott, so wie wir sind, und bitten ihn um sein Erbarmen. Manchmal, Gott, ist uns der Lebensweg zu anstrengend. Dann wollen wir nicht mehr gehen, sondern einfach nur bleiben und ausruhen. Manchmal, Gott, geht uns alles nicht schnell genug. Dann sind wir atemlos und gehetzt und achten nicht auf den Weg. Manchmal, Gott, irren wir umher und haben uns verlaufen. Dann suchen wir nach jemandem, der uns wieder auf den richtigen Weg schickt. Dich bitten wir darum. Herr, erbarme dich.
Dich, Christe, erbarme dich.
Herr, Christus zeigt uns den Weg. Er spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Der Herr sei mit euch. Bitte beten Sie mit mir. Mitten im finsteren Tal beten wir dennoch zu dir, Gott. Hilf uns, unsere Augen zu öffnen und zu sehen, wir sind nicht allein. Da sind Menschen neben uns, freundlich und mutig. Und da bist du, Gott, Hirte und Begleiter aller Menschen. Du gehst an unserer Seite. Hilf uns gehen und vielleicht auch tanzen, singen und spielen. Mitten in finsteren Tälern. Amen. Ja, und nun darf ich zwei von den Kerzenkindern hier hoch bitten, dass wir gemeinsam jetzt eure Kerzen an unserer Osterkerze anzünden. Du bist ja schon groß, du kommst dahin. Oh, dann muss ich dir ein bisschen.
Nein, das macht er, wenn
ja, ist gut.
Prima. Zur Schriftlesung bitte ich Sie aufzustehen. Die heutige Lesung steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein bezahlter Knecht und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Zusammen wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, irgendwo zwischen Zwiefalden und Hayingen auf der Schwäbischen Alb. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Es herrscht reger Ausflugsverkehr. Eine lange Autoschlange zieht sich durch die Landschaft. Plötzlich geht es nicht mehr weiter. Die Fahrer bremsen, die Autos halten an. Was ist los? Eine Baustelle, ein Unfall? Nein, ein Hirte zieht mit seiner Schafherde über die Straße. Dicht gedrängt folgen ihm seine Tiere. Ein Hund treibt die Nachzügler an. Ohne Eile ziehen Mensch und Tier ihres Weges. Und Kinder rufen entzückt, oh und ah. Manche Fahrer aber trommeln schon nervös mit den Fingern auf ihrem Lenkrad. Kaum ist die Straße frei, setzen sich die Autos wieder in Bewegung. Zwei Welten haben sich hier kurzzeitig getroffen. Unsere moderne, technisierte Welt, die irgendwo immer in Fahrt ist, und die andere, fast möchte ich sagen, archaische Welt, bei der nicht gerast, sondern mehr gegrast wird. Und das schon seit Jahrtausenden. Gelegentlich kommt diese Welt mit Hirt und Herde der Moderne in die Quere. Und das ist gut so. Denn das hat uns viel zu sagen. Mich jedenfalls hat die Szene nachdenklich gemacht. Was für ein Wandel in den fast 70 Jahren, die ich überblicke. Von der Schafherde wie vor Tausenden von Jahren, die gemächlich die Straße kreuzt, bis zum ungeduldigen Sportwagenfahrer, der schon nervös auf dem Lenkrad rumtrommelt. Was für ein Wandel auch in mir selbst und in unserer Gesellschaft. Vom Motto, so wie wir das die Älteren noch alle kennen, man lebt, um zu arbeiten, bis hin zur Work-Life-Balance von heute. Welch ein Wandel auch in der Wahrnehmung von Autorität und Leitungsstruktur in unserer Gesellschaft und in unserer Familie. Autorität, was war das in den 1960er Jahren? Sie war verbunden mit Gehorsam und Unterordnung. Ich bin noch aufgewachsen und wahrscheinlich viele von Ihnen hier unten auch mit den Sätzen, Kinder haben zu schweigen, wenn Erwachsene sprechen, oder sie haben erst dann zu sprechen, wenn Erwachsene sie dazu auffordern, oder solange du deine Füße unter unseren Tisch streckst, wird gemacht, was wir Eltern sagen. Wie oft habe ich mir gewünscht, nicht mehr grün hinter den Ohren zu sein und auch mal nach meiner Meinung gefragt zu werden. Die Autorität des Lehrers und auch der Lehrerin war unbestritten. Wenn es in der Schule Schläge gab, ja, dann wird das schon seinen Grund gehabt haben. Wir mussten aufstehen, wenn der Lehrer den Raum betrat und uns rechts vom Tisch aufstellen. Jeder musste sagen, guten Morgen, Herr Lehrer, guten Morgen, Frau Lehrerin. Und wenn man beim Lesen den Kopf aufstützte, hieß es, aufstehen, ab in die Ecke und lass das Wasser ablaufen aus deinem Wasserkopf. Auch wenn meine Familie nicht besonders fromm war. Die Autorität des Pfarrers, Pfarrerinnen gab es erst viel, viel, viel später, war unbestritten. Und seine Meinung galt im Dorf. Und das wurde nicht diskutiert, zumindest nicht öffentlich. Ja, so war es in den 60er Jahren. Alles war noch durchdrungen von der Autorität und den Inszenierungen. Ich frage Sie, war das wirklich Autorität? Oder war das hauptsächlich Machtausübung? Oder manchmal sogar Machtmissbrauch? Die Antwort ist bei uns allen ja wohl relativ klar, oder? Gleich hören wir in den Predigttext hinein vom heutigen Sonntag. Auch hier geht es um Führung im Wandel der Zeit. Die noch von Jesus geprägte Generation der Apostel gab es nicht mehr. Er stellte sich jetzt die Frage, wie man eine Gemeinde führen kann und wer kann sie zusammenhalten. Wer hat etwas zu sagen? Man war auf dem Wege von einer Glaubensgemeinschaft in eine Gemeindeorganisation. Der Autor des Briefes gibt Ratschläge für eine christliche Führung, die Autorität verleiht. Die Empfehlungen richten sich an die Hirten, sprich an die Leiter der Verantwortlichen der entstehenden Gemeinden. Also an die damaligen Presbyter, heute Pfarrer, Diakone, Kirchenvorstände und so weiter. Das heißt aber nicht, dass jetzt andere hier im Raum sich nicht angesprochen fühlen, weil das ja nur an die Leiter geht. Nein, nach heutigen Vorstellungen sind wir ja alle irgendwo Verantwortliche in unserem Leben, im Beruf, in der Familie. Es geht also um uns alle. Und jeder von uns kann übrigens in der evangelischen Kirche auch Hirtin und Hirte werden, und das schon seit fast 40 Jahren. Aus der Grundüberzeugung, dass vom Priestertum aller Gläubigen und Getauften sind alle eingeladen, sich einzubringen in das Gemeindeleben und mitzugestalten, je nach Gaben und Ideen. Und was hat nun der Autor des ersten Petrusbriefes zum Thema Führen und Leiden in der Verantwortung vor Gott und den Menschen zu sagen? Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch an der Herrlichkeit teilhabe, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren der Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Dann werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Der Briefschreiber beginnt mit einer grundsätzlichen Ermahnung: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Weiden meint etwas völlig anderes, als die Schafe einfach laufen zu lassen und sich einen schönen Tag machen. Das trifft schon nicht auf die Hirten auf der Schwäbischen Alb zu, viel weniger hier für Verantwortliche in einer Gemeinde oder in einem sonstigen Verantwortungsbereich. Weiden ist ein sehr umfassender Begriff und ein aktiver Dienst. Da muss man wissen, wo die guten Weidegründe sind und die Schafe kennen und auch dorthin führen. Und man muss die Schafe zusammenhalten können. Und notfalls muss man sich auch schützend vor sie stellen und unter dem ganzen Einsatz sie gegen Angriffe von außen verteidigen, im schlimmsten Fall auch heute gegen Wölfe. Und wie sieht nun Führung im christlichen Sinn aus? Was sollte jeder von uns mitbringen? Der Autor des Petrusbriefs nennt drei wichtige Punkte. Erstens, Freiwilligkeit. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Wer ein Amt übernimmt, muss wissen, worauf er sich einlässt. Er oder sie muss in Freiheit entscheiden können, nach reiflicher Überlegung der eigenen Stärken und Schwächen und auch nach Rücksprache mit Menschen, die einen kennen, es gut mit einem meinen und ehrlich Kritik üben können. Und natürlich darf auch ein gesundes Gottvertrauen nicht fehlen. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann tue, was du tust, gern und lass es dir auch anmerken, dass es dir Freude macht. Wer nur mit angestrengter Miene herumläuft und nur unter Druck steht, der strahlt keine Lebendigkeit aus. Von dem kann keine Freude auf andere überspringen. Denken Sie daran. Wann lächelt Ihnen ein Kind aus der Wiege entgegen? Wenn Sie selber lächeln. Und wann fängt es an zu weinen? Wenn Sie grimmig gucken. Der nächste Kernpunkt für eine gute Führung heißt: die richtige Motivation. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Das, was du tust, muss aus deinem Herzen kommen, aus Liebe zu den Menschen. Wer immer nur fragt, was kriege ich dafür, was springt da für mich dabei heraus, der ist kein guter Leiter im christlichen Sinn. Vermutlich fallen Ihnen jetzt viele Beispiele, Negativbeispiele aus dem öffentlichen Leben ein, aus Politik, Wirtschaft, Sport. Auch in meinem früheren Aufgabenbereich und Arbeitsbereich in der Klinik war dieser Punkt immer ein Riesenthema. Arbeiten für die Rendite des Konzerns und das noch auf dem Rücken von kranken Menschen. Können Sie sich vorstellen, was sich diese Vorgaben sich ausgewirkt haben auf Motivation und Loyalität? Aber sind wir doch ehrlich, wir alle sind nicht frei von der Versuchung, zuerst mal an uns selbst zu denken, für uns zu sorgen und unser Schäfchen ins Trockene zu bringen. Mit christlichem Vorbild hat aber das nichts zu tun. Als dritten Punkt für eine verantwortliche Führung nennt unser Text Vorbild sein. Seid nicht Herren über die Menschen, die euch anvertraut sind, sondern Vorbilder. Liebe Gemeinde, wer von uns will nicht gern ein Vorbild sein? Wer aber bewertet, was ein gutes Vorbild ist? Sind es wie in früheren Zeiten die Alten und die Lebenserfahrenen, die sagen, so wird's gemacht und damit basta? Ich glaube, das war einmal. Wenn man wissen will, wer ein gutes Vorbild ist, dann muss man die fragen, die wir als Vorbilder prägen wollen. Gerne würde ich jetzt unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden fragen, welche Typen müssen wir sein, damit wir euch Vorbild sind, das wir euch prägen können? Ich denke, da keimen Antworten wie: Ihr solltet zuhören können, Geduld mit uns haben, unsere Probleme ernst nehmen, Vertrauen und Verständnis haben, uns auch mal was zutrauen. Und ihr solltet uns zeigen, dass ihr uns lieb habt und hinter uns steht, auch wenn wir euch manchmal ganz gehörig ärgern. Und vor allem, das, was ihr von ihr uns fordert, müsst ihr bitte auch selbst tun. Ja, ein Vorbild im christlichen Sinne zu sein, bringt manchen an die Grenzen des Machbaren, gerade wenn man in einer leitenden Position ist. Immer präsent sein, für jeden und jedes verantwortlich, immer Verständnis haben, immer Ausgleich und Kompromisse suchen, immer Zeit für die anderen haben, Zuwendung zeigen, auch wenn man sich selber innerlich schwach und ausgelaugt fühlt. Das fällt umso schwerer, wenn man weiß, dass das Gegenüber manchmal mit ganz anderen Karten spielt, nach eigenen Regeln lebt und auf soziale Verantwortung pfeift. Wie kann sich da ein Gleichgewicht ergeben zwischen Wünschenswerten und Machbaren? Wie kann man sich auch selbst schützen, um nicht in ein Burnout zu rutschen? Am Schluss unseres Predigtverses finden wir den entscheidenden Hinweis für alle, die an die Grenze ihrer Kraft gekommen sind. Ich muss nicht immer selber garantieren und immer und überall ein guter Hirte sein. Sprich perfekt. Ein anderer ist das Vorbild, das Urbild für uns. Jesus Christus. Er ist der gute Hirte. Er kennt unsere Situation. Er stand auch mal auf dem Boden, auf dem wir jetzt stehen. Auch er hat Grenzen und Enttäuschungen erfahren, Unverständnis, Spott. Aber er hat nicht nachgelassen, den Weg zu gehen, den er zu gehen hatte, als Hirte für seine Schafe. Und vor 2 Wochen haben wir ja seine Auferstehung gefeiert. Was für ein Trost und aber auch für eine Ermutigung, unseren Weg in christlicher Verantwortung weiterzugehen. Zu Jesus kann ich kommen und um Vergebung bitten, wo ich schuldig geworden bin, weil ich mich weggeduckt habe, weil ich nicht genug mich für die Schwachen eingesetzt habe, weil es mir gleichgültig war. Der gute Hirte wird mich wieder aufrichten. Er wird mich nicht verurteilen, sondern mich ermutigen und mir neue Kraft geben. So wie er den Versager Petrus nicht fallen ließ, sondern aufs Neue ihn beauftragt hat: Weide meine Lämmer. Denken wir noch einmal an das Erlebnis vom Anfang zurück, als der Hirte mit seiner Herde die Straße überquerte, mussten die Autos anhalten. Die Fahrer mussten warten. Der heutige Sonntag, wie jeder Sonntag, erlaubt uns, innezuhalten, unsere hektische Lebensfahrt zu entschleunigen. So bekommen wir den Blick frei auf den guten Hirten Jesus. Er weiß um die Verletzlichkeit unseres Lebens. Er sucht, was verloren ist. Er streckt seine Hand uns entgegen und er gibt niemanden auf. Bei ihm sind wir geborgen. Bei ihm finden wir, was wir zum Leben brauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Thank you.
dürfen Ihnen noch die folgenden Informationen mitteilen. In dieser Woche ist am Mittwoch, den 26.04. um 18 Uhr das Friedensgebet in der Kirche. Am Donnerstag, den 27.04. um 19.30 Uhr findet der ökumenische Bibelkreis, ich habe jetzt nur den Begriff Bibeldings, statt. Ich gehe davon aus, das ist das Thema oder der Name des Bibelkreises. Das Gemeindebüro bleibt wegen einer Fortbildung am Mittwoch, den 26.04. geschlossen. Zudem darf ich Ihnen sagen, dass am letzten Sonntag 3 junge Menschen getauft wurden, und zwar der Levi Zöbel, die Noelia Klock und der Paul Julius Kübler. Am nächsten Sonntag finden 2 Gottesdienste statt. Es handelt sich um die beiden Vorstellungsgottesdiensten der zu Konfirmierenden, würde man wohl sagen. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr findet der Vorstellungsgottesdienst mit dem Pfarrer Nose, also für den Ostbezirk, statt. Und um 11.30 Uhr im Anschluss findet der Vorstellungsgottesdienst mit der Anne Ruf Körfer, also dem Westbezirk, statt. Beide Gottesdienste finden hier im Gemeindehaus statt. Die Kollekte am letzten Sonntag war für die Adalbert-Pauli-Stiftung bestimmt und erbrachte einen Betrag von 306,33 Euro. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Tafelarbeit der regionalen diakonischen Werke bestimmt. Dafür die folgende Information. Die Tafel unterstützen Menschen mit geringem Einkommen. Die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise bringen immer mehr Menschen unter Druck. Auch die Kosten für den Betrieb der Tafeln steigen, wie zum Beispiel Miete, Strom, Heizung, Spritkosten und Fahrzeuge. Alle Kosten werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Wir bedanken uns für das, was Sie für diese Aufgabe teilen können. Zu Beginn des Gottesdienstes spielte uns Herr Paulnitz von Johann Walter das Concerto B-Dur, und zwar die Sätze 1 und 2 und zum Nachspiel die Sätze 3 und 4. Er wehrt sich nicht, das scheint richtig zu sein. Dann darf ich Sie noch einladen. Im Anschluss an den Gottesdienst haben wir quasi im Raum, im Foyer, das Kirchencafé, würde man sagen. Der eine Weltstand ist eröffnet und idealerweise können Sie die Tasse Kaffee nehmen. Scheuen Sie sich nicht, hier an der Orgel vorbei in die Bücherei zu gehen. Ist ein tolles Angebot. Nutzen Sie es. Dann bitte ich Sie, zum Fürbittgebet aufzustehen.
Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Auf jeden Ruf antworten wir: Herr, schenke Trost, Hoffnung und Zuversicht. Herr, du wirst und willst unser guter Hirte sein und uns begleiten durch unser ganzes Leben. Deshalb bitten wir dich, nimm dich an der Menschen in der Ukraine und in den anderen Kriegs- und Krisengebieten der Welt, die hilflos dem Machtstreben gewissenloser Politiker und Militärs ausgeliefert sind. Wir rufen: Herr, schenke Trost, Hoffnung und Zuversicht. Nimm dich an der unzähligen Frauen, Männer und Kinder, die in den Dürregebieten der Welt um ihr Überleben kämpfen und von Hunger, Krankheit und Tod bedroht sind. Wir rufen: Herr, schenke Trost, Hoffnung und Zuversicht. Nimm dich an der Frauen und Mädchen, die ihrer Menschenrechte beraubt sind, deren Würde missachtet wird und die in Afghanistan, im Iran und in anderen Ländern unter Lebensgefahr gegen ihre Unterdrückung protestieren. Wir rufen: Herr, schenke Trost, Hoffnung und Zuversicht. Herr, ermutige diejenigen, die sich für die Zukunft unseres Planeten einsetzen und nicht müde werden, uns daran zu erinnern, dass es an uns liegt, ob wir auch in Zukunft noch klares Wasser, saubere Luft und gesunden Mutterboden haben. Wir rufen: Herr, schenke Trost, Hoffnung und Zuversicht. Guter Hirte, tröste Eltern und Familien, die um die Gesundheit ihrer Kinder bangen. Stehe den Menschen bei, die auf notwendige Medikamente warten, und gib Kraft und Ausdauer allen, die unter schwierigsten Bedingungen im Gesundheitssystem arbeiten und oft an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind. Wir rufen: Herr, schenke Trost, Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten auch für unsere Gemeinde hier in Gonsenheim, für die Einsamen und Traurigen, für die, die einen lieben Menschen verloren haben. Tröste du sie alle und gib Hoffnung und Zuversicht. Gib auch Hoffnung und Zuversicht für deine Kirche in der Zukunft. Mach, dass immer wieder Menschen dir nachfolgen wollen und sich in deinen Dienst stellen. Vielleicht auch jemand von uns in unserer Gemeinde hier. Denn wir brauchen gute Hirtinnen und Hirten, die uns durch diese turbulente Welt führen. Und was du sonst noch von uns wissen sollst, das bringen wir jetzt in der Stille vor dich. Herr, höre auf unsere Bitten und nimm sie gnädig auf. Vater unser im Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in diese Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen. Thank you.